Herr, wir loben dich. Danke für dein lebendiges Wort, Herr, das uns heute neu offenbart. Sprich reich in dieser Versammlung, Herr.
Amen.
Amen. Ja, ich hoffe, meine Stimme macht heute mit und hält durch. Ich werde wahrscheinlich öfters noch als sonst einen Schluck Wasser nehmen. Ja, wir sprechen über das Zeugnis des Herrn, seiner Gemeinde, weil es sehr wichtig ist. Ja, wir hatten herkommen von der Linderkonferenz gesehen, dass es wichtig ist, dass wir Menschen sind, die bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Dann können wir auch Schafe sein, die seine Stimme hören. Er sagt, eigentlich die wirklich ein Herz haben, seinen Willen zu tun, die sind auch seine Schafe und die hören ihn. Ja. Das hat viel mit unserer Haltung ihm gegenüber zu tun. Und so haben wir die letzte Zeit gesagt, wir wollen auch mehr noch konkret schauen, was sagt das Wort über den Willen Gottes? Was möchte er denn? Er redet ja darüber in seinem Wort. Und letzten Sonntag haben wir uns den Aspekt der Einheit angeschaut. Auch anhand dieser Verse aus Johannes 17. Und ich finde, hier kommt ein Aspekt sehr gut raus. Unsere Einheit besteht darin, dass wir eins sind mit dem Vater und dem Sohn. Diese Einheit, von der Herr spricht, die gibt es nicht, wenn wir nicht mit ihm, mit dem Vater und mit dem Sohn auch eins sind. Das ist sehr bemerkenswert, wenn wir Johannes 17 nochmal aufschlagen und hier das lesen. Das sagt er zum Beispiel in Vers 21, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dann sagt er, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien. Es ist beeindruckend. Er spricht nicht nur davor, er betet nicht nur, dass wir eins sind, sondern er verbindet es mit dieser Einheit, die er mit dem Vater hat. Er sagt, ich bin doch so eins mit dir, Vater. Und genau diese Einheit, in die sollen auch alle, die mir gehören, die du mir gegeben hast, hineinkommen. Dazu gehören. Ja, das ist das Wesen dieser Einheit. Das möchte ich eigentlich auch aufschreiben. Es ist eigentlich letztendlich, ja. Es ist hier eins mit dem Vater und dem Sohn. Das ist sehr gut, das müssen wir wirklich vor Augen haben. Das ist das Wesen auch der Einheit der Gemeinde. Und wenn man das anschaut, dann sagt auch der Herr, diese Einheit, wenn wir so in ihm eins vollendet sind, daran wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Diese Art der Einheit, dieses ist ein Zeugnis, was die Welt erkennen soll. Weil woran sie erkennen kann, dass wirklich der Herr ja, vom Vater gesandt war, dass es Gottes Werk ist und kein Menschenwerk. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, okay, Einheit ist schön und gut, aber es gibt ja viele Arten der Einheit. Ja? Auch unter Menschen gibt es gewisse Einheit. Ja? Es ist nicht nur so, dass nur die Gemeinde eins ist, sondern man findet ja alle möglichen Formen der Einheit. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir das unterscheiden können, weil es gibt menschliche Arten der Einheit, die aber nicht wirklich ein Ausdruck sind, ein Zeugnis für Gottes Werk, und es gibt Gottes Art der Einheit. Und da gibt es einen Unterschied. Und der ist mir heute Morgen eigentlich ziemlich wichtig. Und ich möchte ein paar Punkte mal aufschreiben. Wenn wir gucken, menschliche Einheit, ja. Da gibt es zum einen Einheit auf Basis gewisser Interessen, ja. Oder auch Vorlieben. Ja, wenn Menschen ein gemeinsames Interesse haben, das kann ein Hobby sein, das kann auch, was weiß ich, in der Firma sein, man will was gemeinsam da machen, dann schafft man dadurch eine gewisse Einheit. Man verfolgt ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Ziel. Funktioniert auch im gewissen Rahmen unter den Menschen ohne den Vater und den Sohn. Ja. Was man auch oft sieht in der Welt, sind Einheit auf Basis von Nationalitäten. Oder Sprachen, ja. Ja, Kulturen. Kann man oft beobachten, wird auch inzwischen wieder mehr propagiert, ja. Wir sind, ich sage jetzt nicht die Deutschen,
das machen jetzt andere,
genau, die Ukrainer, ja. Wie war das? Ihr habt gestern erzählt, es ist quasi ein Gesetz, dass die Kinder im Kindergarten schon die Liebe zu ihrem Land anerzogen bekommen, ja, und zu ihrer Nation, ja. Also sie werden schon zu Patrioten im Kindergarten hin erzogen, ja, damit sie für die Ukraine kämpfen, ja, und zur Not ihr Leben lassen für die Ukraine. Bereit sind, sich, was weiß ich, vor die Gewehre zu schmeißen. Das ist einerseits schrecklich, was bewirkt wird, aber funktioniert wunderbar. Eine Einheit aufgrund unserer gemeinsamen Nationalität, unserer Sprache, funktioniert in dieser Welt. Ja, das schafft gewisse Einheiten. Es gibt Einheit auf Basis von bestimmten Persönlichkeiten. Ich sage mal hier, vielleicht auch begabte Persönlichkeiten. Ja. Sprache habe ich schon.
Ja.
Mhm. Ja, du ist es bei, genau. Kai, jetzt habe ich was falsch geschrieben.
Entschuldigung.
Ja?
Nein, sie falsch.
Kaiten. So. Ja, wenn ein Mensch was ausstrahlt, kann er sehr schnell auch andere dafür begeistern und es entstehen Bewegungen, die sich auf bestimmte Personen konzentrieren. Solange die Person da ist und macht, da kann er Scharen bewegen. Irgendwann ist sie weg, dann zerläuft es sich auch wieder. Ne? Aber es ist eine Form der Einheit, die man immer wieder sieht. Ja? Es gibt Einheit auf Basis von Systematisierungen, Ideologien. Ja? Oder man kann auch Lehre sagen. Ja? Gibt es irgendein Konzept, irgendein kluger Mensch denkt sich was aus, so funktioniert die Welt, so wird dein Leben besser. Und Menschen glauben es und folgen diesem Pfad. Ja. Folgen den Methoden, die entwickelt werden. Und es gibt eine gewisse Systematisierung. Warum schreibe ich das alles auf? Ja, warum rede ich darüber? Weil wenn wir in unsere christliche, unter uns Gläubigen schauen, in unsere christlichen Landschaft, sag mal, entdecken wir, dass sehr oft Einheit auf dieser Basis auch praktiziert wird. Heute sind wir in einer Situation, wo die Frage ist, welches Wesen hat unsere Einheit unter uns Christen? Auf was basiert unsere Einheit? Darauf, dass wir eins sind mit dem Vater und dem Sohn, oder hat es eine menschliche Basis? Und schaut euch ein bisschen um. Ich möchte es auch etwas ausführen. Worauf basiert die Einheit unter Christen? Wenn du den Punkt anschaust, der Interessen und Vorlieben, es ist heute häufig der Fall, dass man eine christliche Gemeinde macht, womit man eine gewisse Interessengruppe erreichen will. Ja? Das heißt, wir machen eine christliche Gemeinde, um jetzt junge Leute zu erreichen. Also, wie muss das ablaufen? Sebastian, ich glaube, du hast gute Ideen, wie man gut junge Leute erreichen kann. Ja? Wie müsste die Gemeinde sein, damit wir diese Interessengruppe erreichen, damit wir ihre Wünsche, ihre Vorlieben bedienen? Also schon lang mal altmodisch Musik muss raus und das ist alles viel Spaß. Genau, da muss ein bisschen Spaß geboten werden. Ja. Kannst du machen. Und es gibt genügend christliche Gemeinden für junge Leute, die speziell ihre Interessen bedienen. Und die dazu sind, junge Leute zu erreichen. Klingt vielleicht menschlich gesehen nicht schlecht. Aber ist es die Basis der Einheit für die Gemeinde, für die der Herr gebeten hat? Sagt er, alle, die Spaß haben an Sport und sonstigen, die sollen eins sein. Es ist menschlich. Und der Punkt ist, das führt eigentlich nicht zur wirklich Einheit, sondern es führt zu Gruppierungen. Ja, es gibt dann eine Gruppe, eine Interessengruppe, wie es in der Welt auch zig gibt. Ja. Der Punkt der Nationalitäten, Sprachen, Kulturen. Es gibt viele Gemeinden, eine chinesische Gemeinde, eine ukrainische Gemeinde, eine wie und immer, auf Basis von Sprache, Nationalität, sehen wir heute, entstehen viele sogenannte Gemeinden, die sich definieren darüber, wer zu dieser Nationalität gehört, der gehört dazu. Wir hatten, vor einer Woche hat ein Bruder ein Zeugnis gegeben, in Sacramento zum Beispiel, leben sehr viele slawischstämmige Christen. Sie sind geflohen aus dem Kommunismus. Sie haben viele haben ihr Visum bekommen. Es sind 20.000 slawische Leute in Sacramento und vornehmlich Christen. Die sind fast alle gläubig, ja, weil sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden in der Sowjetunion. Aber sie treffen sich dort nicht mal in Einheit als Gemeinde, von mir aus der Slawen, selbst das wäre nicht dem Wort gemäß, aber da trifft sich die Odessa-Gemeinde, weil sie dort als die Odessa-Gemeinde, es gibt die Kiew-Gemeinde dort, es gibt die Lemberg-Gemeinde, gibt's in Sacramento, ja, auf Basis ihrer Kultur, ihres Hintergrundes, das verbindet sie. Menschlich verstehen ist das verständlich, aber es entspricht nicht diesem Wesen der Einheit. Und das Problem ist dabei, dass es den Leib des Herrn sogar spaltet. Ich möchte dazu auch eine Stelle mit euch lesen. Ja? Kolosser. 3. Vers 9 bis 11. Kolosser Kapitel 3, Vers 9 bis 11. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen
seinen anderen Geist ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur völligen Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn erschaffen hat, wo weder Grieche noch Jude sein kann, weder die Scheidung noch Unbestimmte sein, noch Arzt, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus ist alles und in allem.
Amen. Ich habe jetzt meine Stimme ein bisschen geschont beim Lesen. Ja, es ist, hier heißt es, den neuen Menschen angezogen hat, wo weder Grieche noch Jude sein kann. Er kann auch nicht Deutscher und nicht Ukrainer sein oder was auch immer. Ja. Sondern Christus ist alles und in allem. Es ist, dieser Vers zeigt, dieser Aspekt, der entspricht dem alten Menschen, nicht dem neuen. Im neuen gibt es keine Nationalitäten mehr. Ja. Und man muss es auch, kann man auch vom Hintergrund verstehen, wo entstanden die verschiedenen Sprachen und daraus dann auch die Nationen. Es war durch das Gericht des Herrn über die Menschen in Babylon, beim Turmbau zu Babel. Ja. Es war Gottes Gericht. Es war nicht, dass er will, dass wir uns in verschiedene Sprachen und Nationen auftrennen, sondern es ist ein Gericht, weil die Menschen nicht eins waren mit ihm, sondern untereinander irgendeine eigene, sich selber einen Namen machen wollten. Ja. Und das aufrechtzuhalten und groß zu machen, kann nicht den Ausdruck des Werkes Gottes haben. Ja. Der Herr ruft aus diesem Zustand heraus. Ich gehe weiter. Es gibt diesen Aspekt der begabten Persönlichkeiten. Und das ist etwas, was auch unter uns Christen sehr oft zu Trennungen und zu Spaltung führt. Und da muss man auch gar nicht weit schauen. Sogar schon zu Zeiten von Paulus hat es angefangen. Lass uns lesen aus 1. Korinther 1, Vers 10 bis Vers 14. Ja? 1. Korinther 1, 10 bis 13. Könnt ihr bitte lesen, ja?
Ich erwarte euch, aber Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr alle dasselbe redet und keine Spaltung unter euch duldet, sondern euch auf denselben Sinn und dieselbe Meinung ausrichten lasst. Denn es ist mir kund geworden über euch, meine Brüder, durch die vom Haushalt der Chloe, dass es Streitereien unter euch gibt. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin paulisch, ich aber apollisch, ich aber griechisch und ich bin christisch. Ist Christus jetzt ertrennt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr im Namen des Paulus hineingetauft?
Herr Jesus. Ja, schon zur Zeit von Paulus, das hat nicht lange gedauert, fing es an, dass die Gläubigen sich nicht mehr auf die Einheit durch den Vater und den Sohn konzentriert haben, sondern sie haben auf Menschen geschaut. Menschen, die keine schlechten Menschen waren. Also es gibt keinen Zweifel, dass Paulus oder Kephas, also ein anderer Name für Petrus, ja, oder Apollos, vom Herrn benutzt wurden. Es waren wirklich Menschen, die Diener Gottes waren. Aber das Problem ist, wenn wir sie vorne hinstellen und sagen, ja, der Paulus, ich folge ihm, der weiß, wo es lang geht. Ja. Dann zerstören wir das Wesen der Einheit der Gemeinde. Und es ist, wenn du das liest, dann fragst du dich, wie kann man sich lutherisch nennen? Ja. Dann hast du irgendwo diese Verse nicht hier. Wie kann ich eine Luthergemeinde machen oder eine sonst wie Gemeinde? Sehr oft geht es um Namen, um Personen. Selbst manchmal steht es nicht so deutlich im Titel. Aber wenn du siehst, es geht eigentlich, man folgt einer Person, dann ist das nicht mehr das Wesen der Einheit, sondern Paulus nennt es Spaltung. Das sind Spaltungen des Leibes Christi. Ja, das ist eine ernste Sache. Er sagt, ja, ist Paulus für dich gekreuzigt? Wie nennst du dich jetzt Paulus? Ja, warum schaust du auf ihn? Und wir können da etwas weiterlesen, weil später erklärt er das in Kapitel 3 im 1. Korintherbrief. Da können wir vielleicht lesen von Vers 1. Bis Vers 5. Ja. Könnt ihr bitte lesen, ja.
Und ich, Brüder, konnte mit euch nicht reden als mit geistlichen Menschen, sondern als mit Fleischernen, wie mit kleinen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speisen, denn ihr konntet es damals noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Streit unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn so oft einer sagt, ich bin paulisch, der andere aber, ich bin apollisch, seid ihr da nicht Menschen? Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie es der Herr einem jeden gegeben hat.
Das Problem der Korinther war, Paulus hat es sehr klar hier bezeichnet. Sie sind nicht geistliche Menschen, sondern noch fleischlich. In ihrem Denken, in ihrem Beurteilen hat der Herr, er lebt zwar in ihnen, aber er konnte noch nicht wachsen. Und ihr Schauen war sehr menschlich. Ja? Menschen brauchen immer Vorbilder. Und du schaust gerne auf andere Menschen. Das ist menschlich. Ja. Aber es führt zu Streit, sogar zu Eifersucht. Man ist der eine ist für den, der andere für jenen. Und es bringt nicht den geistlichen Menschen hervor oder zum Ausdruck. Es ist nicht, was Gott möchte, was ihn verherrlicht. Ja. Und so sehen wir eigentlich sehr deutlich hier, diese Art der menschlichen Einheit passiert auch unter Christen. Heißt nicht, dass wir jetzt keine Christen sind, wenn wir einem Menschen folgen und auf ihn schauen, aber es zeigt, du bist ein kleines Kind in Christus. Nicht gewachsen. Und es ist nicht, was dahin führt, was der Herr haben will, ja, was er möchte. Gut, ich denke, wir gehen noch zum letzten Punkt, dann höre ich aber auch auf, ja. Das ist nicht zu sehr austreten. Aber auch diesen Punkt der Systematisierungen, ja, und der Lehren, es wird auch im Wort erwähnt. Das ist das Gute, du findest es im Wort, ja. Dazu möchte ich mit euch Epheser 4 lesen. Und vielleicht auch, dass wir ein bisschen den Zusammenhang haben, können wir schon ab Vers 11 bis Vers 16 lesen. Entschuldigung, dass ich so viele Verse da bringe, aber ich finde es manchmal ganz gut, dass man einfach den Zusammenhang der Stelle auch ein bisschen hat. Ja. Epheser 4, Vers 11 bis 16. Und er hat einige Apostel gegeben, einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle hineinkommen zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Kinder sind, von Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, nach dem Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit, die zur Systematisierung des Irrtums führt. Lasst uns aber die Wahrheit festhalten in der Liebe und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus, aus welchem der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Darreichung, gemäß der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles, das Wachstum des Leibes vollzieht, zur Auferbauung seines Selbst in Liebe. Steckt viel drin, ich werde nicht auf alles hier eingehen, aber ich habe zum Beispiel schon gedacht, es ist gut, ab Vers 11 zu lesen, weil hier spricht Paulus von einigen Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten. Es wird sehr schnell genommen, ja, wir brauchen doch unsere begabten Persönlichkeiten. Ja. Einerseits, der Herr gibt Gaben, ja, begabt für den Leib, aber es geht nicht um sie. In Korintherbrief, wir haben es nicht gelesen, sagt er sogar, alle diese Diener, sie sind nichts. Sie bedeuten nichts. Sie haben eine Aufgabe, dass die Heiligen zubereitet werden, dass der Leib hervorkommt. Macht nicht jemand, der eine Begabung hat, zu etwas und sagt, dem folge ich. Der weiß, das ist gut. Nein, das ist ein Grundproblem, ja, das immer wieder hochkommt. Und das müssen wir auch ganz bewusst bekämpfen. In uns selber erstmal. Ja, und auch darauf achten, dass in der Gemeinde so etwas nicht entsteht, weil es zerstört die Gemeinde. Aber hier wird eben auch noch der Punkt genannt, dass wir nicht mehr Kinder sind, von Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, nach dem Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit, die zur Systematisierung des Irrtums führt. Wieder spricht Paulus die Kinder an oder ein kindlichen Zustand im Christsein. Wenn wir nicht gereift sind im Glauben, passiert es schnell, dass wir von irgendwelchen Lehren hin und her geworfen werden. Da bringt jemand eine Lehre, die klingt so toll. Ja? Er sagt, es ist aus der Klugheit der Menschen. Ja? Die Menschen können tolle Lehren bringen. Ja? Du besuchst irgendein Seminar, bist auf irgendeiner Konferenz und dann hörst du, ja, oh, so läuft es jetzt, so muss man es machen. Kriegst eine schöne Methode dargelegt und sagst, so, so funktioniert mein Christenleben, so wachse ich jetzt im Glauben, ja, das bringt mich weiter. Und das wird auch schnell systematisiert. Und dieses System wird versucht zu etablieren. Aber in der Gemeinde gibt es nur ein System. Das ist die Abhängigkeit vom Haupt und von Christus. So eine Systematisierung, so eine Methodik ersetzt sehr schnell die Beziehung jedes einzelnen Gliedes zum Haupt. Ja. Im Nachfolgenden spricht er von, dass wir in Christus als das Haupt hineinwachsen, aus dem der ganze Leib zusammengefügt wird und wächst. Wenn wir irgendein System aufrichten, so ist ein geistlicher Christ. Und es ist, das wird dich irgendwo ablenken von deiner Beziehung zum Haupt. Ja? Dann befolgst du gewisse Methoden und so mache ich jetzt das, dann ist alles gut. Aber du hörst gar nicht mehr auf den Herrn, der wirklich die Gemeinde in Einheit leitet. Hier ist auch eine große Gefahr für uns. Und deshalb hier, ich schreibe das nochmal hin, auch dieses, das ist kindlich, ja. Für nicht, ich will auch nochmal sagen, es bedeutet nicht, dass Menschen, die in diesem Problem stecken, ja, ich sage, dass sie keine Christen sind, nicht wahre Gläubige werden. Das wird hier nirgends erwähnt. Er spricht immer Gläubige an. Dieses Problem heißt nicht, du bist nicht gläubig, aber du bist abgelenkt und in deinem Glauben noch nicht gereift, dahin den Sohn zu erkennen. Ja? Er sagt hier, dass wir wachsen sollen zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ja? Und wer den Sohn kennt, kennt auch den Vater. Wir müssen in dieser Einheit mit dem Herrn und mit dem Vater wirklich wachsen. Das muss uns ein Wunsch sein. Ich will ihn kennen. Ich will nicht ein System folgen. Ich will nicht eine klug erdachte Lehre nur hören. Ich will ihn kennen. Wie er ist in meinem Leben. Ja. Ja. Und weil Gott auch weiß, dass diese ganzen Probleme über seine Kinder hereinbrechen und dass, wie wir auch schon letzte Woche gehört haben, der Satan ein großes Interesse hat, diese menschlichen Dinge zu benutzen, um das Werk Gottes zu beschädigen oder gar zu verhindern. Deshalb hat Gott uns nochmal eine Hilfe gegeben. Ja. Und die Einheit ist nicht nur eine Einheit, die unsichtbar ist, sondern er hat auch einen Rahmen für die Einheit gegeben. Und das ist, dass wir die Einheit am Ort halten sollen. Jetzt komme ich nochmal auf die Stelle aus Offenbarung. Lass uns das nochmal kurz anschauen. Oh, ist schon fast 12. Ich werde mich. Okay, ich werde es trotzdem fertig machen. Das sind wir ein. Offenbarung, ja? Vers 11 einfach. Offenbarung, Kapitel 1. Elf und zwölf, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, nach der Stille zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Dieser Vers 11 drückt etwas aus, was wir eigentlich in der ganzen Schrift im Neuen Testament sehen. dass die Gemeinde identisch war mit dem Ort. Ja. Er sagt, sende es an die 7 Gemeinden und er sagt nicht an die katholischen und an die evangelischen und an die freievangelikalen und an die charismatischen und an die... Das sind nicht die 7 Gemeinden, sondern nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira und so weiter. Das sind 7 Städte, in denen Gemeinden waren. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte, die Gläubigen haben sich immer am Ort als die Gemeinde an dem Ort versammelt. Das ist ein gewisser Schutz für uns. Weil mit wem du am Ort bist, die Brüder, die kannst du dir nicht aussuchen nach deinen Interessen oder Vorlieben. Du kannst nicht sagen, alle, die meine Sprache sprechen, mit denen treffe ich mich, alle, die Paulus gut finden, alle, die diese Lehre gut finden. Der Rahmen des Ortes steht gegen alle diese Dinge. Er macht klar, nee, ich kann mich nicht nur mit denen treffen, die halt jetzt hier meine Kultur haben, ja, oder die das auch gut finden, sondern er hat mir ich habe nur den Rahmen, okay, wer wohnt hier in Aalen, ja, den sollen wir die Einheit halten. Ja, das ist ein Rahmen, der uns sehr begrenzt. Und das ist eigentlich wie in einer Familie. Ja? Unsere Geschwister können wir uns nicht aussuchen. Ich habe mir zum Beispiel immer als Kind immer gesagt, warum habe ich diesen Bruder gekriegt? Ja? Ich habe mir immer meinen Freund als Bruder gewünscht. Ja? Mit meinem Freund habe ich mich super verstanden. Wir waren täglich zusammen, haben gespielt, waren beste Kumpels. Ja? Als Kind habe ich mich echt manchmal gesagt, warum ist der nicht mein Bruder geworden? Ja? Warum genau einer, der mir nicht gepasst hat? Aber geistig ist auch so. Ich habe Brüder. Die habe ich mir nicht nach meiner Vorliebe. Die kann ich mir nicht aussuchen. Ne? Mein Vater hat ihn geboren. Ja, meine Eltern haben ihn hervorgebracht. Ist mein Bruder. Ich kann nicht sagen, er ist nicht mein Bruder. Ja? Und wir sollen eins sein, als die Familie. Es ist uns vorgegeben vom Vater. Er setzt. Ja? Und so setzt er auch die Glieder in der Gemeinde in Aalen. Ich suche sie mir nicht aus. Ich kann nicht sagen, Fabienne, nee, nicht so. Such dir mal was anderes. Nein. Wenn wir auch das beachten, was der Herr will, dann können wir das nicht tun. Und weißt du, wir werden auch entdecken, das, was uns stört und was uns trennt, kommt nicht aus dem Vater und dem Sohn. Das kommt aus unserem kindlichen, fleischlichen, alten Menschen. Ja? Und deshalb schreibe ich das noch hin. Es gibt, nenne es den Rahmen der Einheit. Ja? Und das ist eine Gemeinde am Ort. Eine. Ja. Es braucht das Wesen, das ist der Herr. Aber es braucht auch diesen Rahmen, weil er hilft uns. Und ich kann euch sagen, das hat mich oft bewahrt, in meinem eigenen Denken zu bleiben, in meinem System, in meinem, was ich für geistig gehalten habe. Manchmal konnte ich ganz kurz erzähle ich das, ich hatte einen Bruder, mit dem ich zusammen sogar gelebt habe, da hat die Einheit nicht funktioniert. Und ich habe echt schon gedacht, jetzt müssen wir uns trennen. So geht es nicht weiter. Aber weil ich wusste, nein, er ist hier am gleichen Ort wie ich. Ich bin quasi verpflichtet, die Einheit zu halten. Ja? Habe ich den Herrn darin gesucht. Und der Herr hat mich gelöst von einem religiösen Konzept, ja? Einem System, ein Denken, was gar nicht von ihm kam, sondern es war eigentlich mein eigenes Denken. Und das konnte der Herr nur deshalb mir auch offenbar machen, weil ich wusste, ich kann nicht weggehen, das entspricht doch dem Herrn nicht. Ja. Und damit muss ich sagen, es ist wirklich ein Schutz für uns, nicht zu denken, wir leben als Christen, alles sei gut und leben eigentlich noch so viel unseren alten Menschen aus. Dass wir die Einheit halten müssen, zwingt uns, wir müssen uns wenden zum neuen Menschen. Wenden zu Christus, die Einheit mit dem Vater wirklich suchen. Und jetzt als Schluss sage ich hier, das hier entspricht dem goldenen Leuchter. Golden, weil das Gold zeigt in der Bibel die Natur Gottes, des Vaters. Er ist das Wahre, die Wirklichkeit des Goldes. Dass die Leuchter golden sind, sagen sie, haben das Wesen Gottes. Ja. Und dass es Leuchter sind, zeigt, dass es sichtbar ist für die Welt. Ein unsichtbarer Leuchter macht kein Licht. Ja. Die hier in Offenbarung werden die Gemeinden am Ort als Leuchter bezeichnet. Die Gemeinde in Ephesus ist ein Leuchter, weil die Welt kann es sehen. Hier wird eine Einheit dargestellt. Eine allgemeine Einheit aller Christen irgendwie sieht die Welt nicht. Aber wenn wir am Ort diese Einheit halten, es ist ein Leuchter, ein Zeugnis für Gott. Und wenn wir diese beiden Dinge haben und halten, dann hat der Herr einen goldenen Leuchter in Aalen. Halleluja. Und auch in anderen Städten will er genau das haben. Ja, ich hoffe, ihr konntet dem folgen und habt doch mal ein bisschen Zeit, das zu ergänzen.